Freue mich, euch alle zu sehen, wünsche ein frohes, ein gesegnetes neues Jahr und freue mich, dass ich mit euch in dieses Jahr starten darf mit einigen Gedanken zur Jahreslosung. Habe ich immer gern getan und ich freue mich, dass das sich heute so ausgeht und ich mich ein bisschen hineinarbeiten durfte. Das ist ein starkes Wort für das neue Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aus dem 1. Korinther 16, Vers 14. Und wir werden sehen, dass sich diese Jahreslosung eigentlich im Windschatten der letzten Jahreslosung bewegt. Das werden wir noch ein bisschen näher sehen auch. Aber da hat es geheißen, wie war das nochmal? Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Wunderbares Wort. Und das war vorab und im Windschatten dieses wunderbaren Wortes dürfen wir in dieses neue Jahresthema gehen, das von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen jedes Jahr immer 4 Jahre im Voraus gewählt wird. Es ist für mich auch so ein Jahresthema für mich selbst in mancher Hinsicht. Einerseits für meine Artikel im St. Antonius Blatt, das übrigens in sein letztes Erscheinungsjahr geht. Und da habe ich mir dieses Thema der Liebe gewählt, so als Jahresthema. Auch in meiner Winterserie in der Urania, wo ich mich so durch die 7 Tugenden durcharbeite. Manche von euch sind mit dabei. Da wird alles münden bei der 7. Tugend. Und dann auch bei der Ostertagung, nämlich bei der Liebe. Und von daher das Motto auch für die Ostertagung dieses Jahr, all you need is Agape. Das ist Thema unserer Ostertagung. Und ich möchte mit euch heute Morgen so ein bisschen eine kleine Theologie der Liebe versuchen. Und ich denke, wir werden an dem das ganze Jahr nachkauen können. Aber zunächst einmal, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine allumfassende Liebe haben wir da. Eine allumfassende Liebe. Und ich möchte so eine kleine erste Annäherung versuchen mit diesen beiden Schlüsselworten. Alles und Liebe. Alles, was ihr 2024 tut, geschehe in Liebe. Und wir dürfen davon ausgehen, dass wenn da alles steht, dass auch alles gemeint ist. Dass wirklich alles gemeint ist in diesem Jahr, alles tun und lassen, alles reden und hören, alles, die Arbeit, die Freizeit, unsere Beziehungen, alles, was uns Freude macht und auch das, was uns keine Freude macht, immer und überall. Aber doch nicht am Montag früh, oder? Aber doch wohl nicht das lästige Putzen oder unsere Konflikte in der Familie. Doch, alles geschehe in Liebe, auch unser Umgang mit uns selbst, mit unseren eigenen Schwächen oder mit den Schwächen anderer Menschen. Ja, offenbar alles, meint Paulus hier in diesem Wort aus dem 1. Korinther 16. Alles geschehe in Agape. Das ist das griechische Wort. Und das ist zunächst mal eine Grundhaltung, eine Herzenshaltung natürlich, mit der wir in dieses Jahr gehen dürfen. Aber es ist vor allem eine sehr praktische Liebe, denn alles, was ihr tut, geschehe. Also da, wo wir mit Agape lieben, da tut sich was. Das will sich ganz praktisch ausdrücken. Und nun hat ja die Bibel hier von den verschiedenen Begriffen, die sie zur Verfügung hätte, im Griechischen hätte sie verschiedene Begriffe wählen können. Und sie hat sich ein besonderes Wort gewählt. Das Neue Testament wählt sich nicht das Wort Storge. Storge ist ein sehr vertrautes Wort. Das ist so die fürsorgliche Zuneigung im Rahmen der Familie vor allem. Von Eltern zu ihren Kindern, das ganz Selbstverständliche, man spricht gar nicht viel drüber, es ist so alltäglich, aber das ist ein Konzept von Liebe, Storge, das hier nicht gewählt wird. Es ist auch nicht das nächste Konzept, die Philia. Das ist so die Freundschaft. Das sind die Freunde, die durchs Leben gehen miteinander, wo man sich sehr wertschätzt, wo man einander braucht und ergänzt. Philia, das sind die Freunde, die Freundschaft. Auch das ist nicht verwendet. Man hätte auch Eros wählen können, die leidenschaftliche Liebe. Da kommt unsere Erotik her, das Körperliche, aber vor allem das Leidenschaftliche an der Liebe. Das wäre die Eros gewesen. Nein, die Bibel verwendet oder erfindet sogar ein eigenes Wort, weil die Art von Liebe, von der wir reden, die muss man erstmal erfinden. Und da braucht es ein neues Wort. Und das ist die Agape. Nun, das Schöne an der Agape ist, dass sie die anderen nicht ausschließt, sondern einschließt. Es ist eine umfassende Liebe, die all die anderen Arten der Liebe mit hineinnimmt, die uns in der Familie, in der Partnerschaft, in der Freundschaft natürlich auch prägen darf, aber sie ist größer. Sie umfasst all das andere. Ja? Und das ist eine Art von Liebe, die sich aufgibt, die sich hingibt. Agape ist eigentlich die Hingabe-Liebe. Und für diese Art von Liebe, da steht Gott-Modell. Wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann heißt es dort, Gott ist Agape. Wenn du wissen möchtest, um was für eine Liebe es hier geht, dann schau dir Gott an. In der Art, wie er diese Welt geliebt hat. In der Art, wie er ist. Agape ist eine hingebungsvolle Liebe, eine aufopferungsbereite Liebe, die den Preis zahlt zum Wohle anderer und dafür einen großen Preis in Anspruch nimmt. Okay, das war so eine erste Annäherung. Aber wenn wir in den Kontext dieses ersten Korintherbriefes reinschauen, dann bekommen wir noch sehr schöne Beschreibungen zu dieser Liebe, die alles im neuen Jahr bestimmen soll. Und wir brauchen dann nur aus dem Kapitel 16 ins Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes nach vorne blättern und kommen da zu einem der schönsten Texte über die Liebe. Es hat ja unendlich viele Texte schon gegeben, das wissen wir. Liedtexte, Gedichte. Aber dieser Text hat wirklich Weltgeschichte geschrieben. Das hohe Lied der Liebe aus dem 1. Korinther 13. Und das ist eigentlich eine Art Kommentar zur Jahreslosung. Was heißt denn das, alles in Liebe geschehen soll? Schauen wir doch mal hinein, was wir da lesen im 1. Korinther 13. Und zunächst mal ist wichtig, wo wir herkommen. Kapitel 12 spricht über die Vielfalt der Einheit im Leib Christi. So wie wir hier sitzen, sind wir sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Gaben und Grenzen. Und in dieser Vielfalt braucht es eine starke Mitte. Und bei all den Gaben, die wir haben, geht es darum, dass wir in der Einheit leben. Da heißt es dann, ein Gott, ein Erlöser, ein Geist, eine Taufe. Und dann nachher heißt es, die größte Gabe von allen ist die Liebe, die diese vielen Geistesgaben zusammenbindet. Die Liebe bindet die Vielfalt in der Gemeinde Jesu zusammen, schenkt uns die Einheit. Und aus dem heraus lesen wir mal die ersten drei Verse in diesem Kapitel 13, wo Paulus sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Scheibe oder Schale. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, aber hätte diese Art von Liebe nicht, nämlich die Agape, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Das heißt, wir merken in diesen ersten drei Versen mal, dass Paulus wirklich alles meint. Denn alles ist ohne diese Liebe nichts. Alles zählt nichts ohne Agape und deshalb soll alles in dieser Liebe geschehen. Das finde ich spannend. Und dann wird uns aber diese Art der Liebe und dieses Wesen der Agape beschrieben. Okay, wir wissen jetzt alles. Auch unsere Gaben sollen in Liebe einander dienen, nicht uns selber dienen, sondern dem anderen dienen. Agape, stell dich doch bitte mal vor, wenn du so wichtig bist, stell dich uns vor. Wie bist du denn? Und dann lesen wir ab Vers 4. Die Liebe oder diese Art der Liebe ist langmütig und freundlich. Diese Art der Liebe eifert nicht. Diese Art der Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Art der Liebe hört niemals auf, denn sie hat in der Ewigkeit bei Gott und mit Gott begonnen und sie wird auch in der Ewigkeit bei Gott und mit Gott bleiben. Das ist diese Liebe. Wunderschön, wie sie hier beschrieben wird, in positiven wie in negativen Beschreibungen. Und das Negative, nämlich wie sie nicht ist, ist eingebettet in das Positive. Zweimal positiv, langmütig und freundlich und am Ende nochmal eine ganze Liste von positiven Beschreibungen eingebettet da drin, dann diese Negativbeschreibung, was sie nicht ist. Sie freut sich aber an der Wahrheit, übrigens spannend. Liebe liebt die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit. Ein paar ganz spannende Beobachtungen, die wir hier gemacht haben, merkt ihr? So langsam kommt an diesen schlanken Knochen der Jahreslosung etwas Fleisch. Es füllt sich, es wird lebendig. Aber was wir gesehen haben, es ist ein Wort für uns Christen, das uns gerade auch im Miteinander unter uns gegeben ist, damit wir es einüben in unserem Miteinander. Und das soll natürlich auch dann für die Welt außen sichtbar sein. Jetzt habe ich da eine Folie vertauscht, deshalb muss ich noch mal kurz zurück in die. Wir gehen in den Kontext noch einmal zurück ins Kapitel 16. Wir gehen zurück da, wo die Jahreslosung zu finden ist und schauen uns noch einmal diesen unmittelbaren Kontext etwas genauer an. Es ist ja nach meinem Verständnis immer wichtig, dass wir schauen, wo steht so ein biblisches Wort? Und ich möchte euch hier darauf hinweisen, dass die Jahreslosung Teil von zwei Versen ist. Die beiden sind einfach zusammengestellt. Vers 13 und 14 dürfen wir nicht losgelöst voneinander lesen. Und du hast in Vers 14 erst einmal vier Imperative. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Und dann kommt unsere Jahreslosung. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese fünf Imperative gehören zusammen, wobei aus meiner Lesart heraus unsere Jahreslosung die Mitte ist. Und die ersten vier Imperative sozusagen aus dieser Liebe heraus kommen. Spannend aber ist jetzt mal allein diesen Vers 13 zu sehen. Vier fast militärische Anweisungen. Dieser Vers verwendet auch Militärsprache. Das ist wie so ein letzter Schlachtruf des Feldherrn an seine Soldaten, bevor sie in die Schlacht ziehen. Da hat er keine Zeit mehr für große Worte. Da kommen dann nur so kurze Anweisungen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig, seid stark. Auf, es geht los. Der Feind wartet. Ist mir ja an sich nicht so sympathisch, so eine militärische Sprache des Schlachtfeldes. Wir münden lieber in dem nächsten Vers, alles geschehe in der Liebe. Aber ihr Lieben, wir werden vielleicht kurz daran erinnert, dass unser Alltag und auch unsere Welt sich allzu oft wie so ein Schlachtfeld anfühlen. Allzu oft erleben wir uns in einem Konflikt mit uns selbst, mit anderen Menschen. Wir wissen um das Vergleichen, um das Konkurrieren, wir wissen um Rivalitäten, in dem wir vielleicht teilweise selber stecken oder die wir um uns herum erleben, bis hin zu den großen Kriegen und Kriegsschauplätzen natürlich. Aber wir wissen vor allem von einem geistlichen Konflikt, in dem wir Christen stehen. Wir stehen in einem Konflikt zwischen Gut und Böse, auch in diesem Jahr. Wir stehen auch in diesem Jahr in einem Konflikt zwischen Geist und Fleisch, meinem Wesen und dem Wesen des Heiligen Geistes. Wir stehen in einem Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Hass und Liebe. Das ist auch 2024. Ja, wir gehen auch in ein Schlachtfeld, in eine Kampfzone. Das wird so sein. Da ist die Bibel zum Glück sehr wahrhaftig. Ja, die Liebe liebt die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit über das Leben und über diese Welt. Und das enthält uns die Liebe nicht vor. Aber ich finde das so wunderbar, dass alles in dieser fünften Anweisung mündet, dass wir eben nicht in einer falschen Art und Weise kämpfen sollen. Vielleicht zwei kurze Warnhinweise dazu. Die Bibel sagt immer, dass Menschen nicht unsere Feinde sind. Wir kämpfen, ja, aber nicht gegen Fleisch und Blut. Auch wenn andere Menschen uns vielleicht als Feinde benennen würden, wir haben niemals menschliche Feinde aus unserer Perspektive. Das ist die Sichtweise der Liebe. Und das Zweite ist, dass wir oft auch in der Gefahr stehen, ihr Lieben, als wahrheitsliebende Christen mitunter auch in unserer Wahrheitsliebe besserwisserisch und arrogant zu werden und die Liebe vermissen zu lassen. Wir können die Wahrheit nicht kämpferisch vermitteln. Sie darf sich nur in Liebe verschenken. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und deshalb aus dieser Liebe heraus, seid wachsam, ihr Lieben. Diese Art von Liebe, sagt der Kontext, es ist keine Liebe, die uns den Verstand raubt. Was ist denn so das allgemeine Verständnis von Liebe? Ich habe mich verliebt und es hat mir den Verstand geraubt. Ihr Lieben, diese Agape lässt sich den Verstand nicht rauben. Sie ist wachsam, sie denkt klar, sie sieht die Realitäten, wie sie sind. Diese Liebe steht fest im Glauben, das heißt, sie lässt sich nicht weichspülen, sie sieht Dinge nicht rosarot. Und sie lässt sich vor allem ihr Gottvertrauen und ihre Hoffnung nicht nehmen bei all dem, was sie vielleicht auch an unschöner Wahrheit sieht. Diese Art von Liebe ist tapfer, ist mutig. Und das widerspricht nicht der Tatsache, dass sie sich verletzbar macht. Übrigens, eine der letzten Tugenden in diesen Vorträgen war die Tapferkeit. Und Tapferkeit sieht man auch daran, dass sie sich verletzbar macht. Liebe ist tapfer und sie macht sich verletzbar. Aber darin, genau darin liegt ihre Stärke, dass sie sich auch aufgibt und opfert für Dinge, die sie als gut und richtig erkannt hat. Und dann ist diese Liebe viertens standhaft. Sie lässt sich nicht umwerfen, auch wenn ihr keine Gegenliebe entgegengebracht wird. Sie liebt trotzdem weiter, ihr Lieben. Diese Liebe ist unfassbar trotzig. Sie ist trotzig, auch wenn sie nicht gegengeliebt wird, bleibt sie standhaft. Und eine ganz wichtige Sache, diese Art von Agape lässt sich nicht von Gefühlen leiten. Sie entwickelt vielleicht Gefühle, aber sie lässt sich nicht von Gefühlen leiten, sondern von Entscheidungen. Agape ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Ein paar schöne Beschreibungen, die wir aus diesem Kontext hier mitbekommen. Alles, was ihr tut, geschehe in dieser Art von Liebe. Und damit wissen wir, was für ein Anspruch für 2024 gestellt ist. Mama mia! Wie um alles in der Welt soll das gelingen? Wir wollen in diesem Phänomen der Liebe doch noch ein bisschen näher auf die Spur kommen. Vielleicht hilft uns der eine oder andere Gedanke da noch. Ich bin in der Vorbereitung auf dieses Jahr auch wieder einmal über C.S. Lewis gestolpert, über seinen Klassiker, was man Liebe nennt. Inzwischen wieder neu herausgebracht im Fontis Verlag unter dem Titel »Die vier Arten der Liebe«. Das sind diese vier Arten, die ich vorhin benannt habe. Ein großartiges Buch und ihr Lieben, allein das Vorwort reicht schon aus, um ein Jahr lang dran zu arbeiten. Gewaltig. Also eine Empfehlung, eine Leseempfehlung für euch. Aber im Vorwort allein, da macht er eine ganz wichtige Unterscheidung für das Phänomen der Liebe, auf welcher Ebene auch immer wir da uns bewegen. Und er spricht von zwei Arten der Liebe, die sowohl die Storge, die Philia, die Eros und die Agape meinen. Und er spricht einerseits von der bedürftigen Liebe, dass wir sie selber für uns brauchen. Und er spricht von der schenkenden Liebe. Das ist das, was wir weitergeben. Und er sagt, beides sind wesentliche Faktoren einer jeden Art von Liebe. Und das ist Lewis, der schafft es in seiner scharfen Denkweise, komplexe Zusammenhänge sehr einfach darzustellen. Dafür schätze ich ihn sehr. Und bleiben wir mal zunächst bei dieser bedürftigen Liebe. Ihr Lieben, wir alle sind liebesbedürftig und das gehört zu uns als Menschen dazu. Liebe, die bedürftige Liebe will empfangen werden, sie sucht Hilfe, sie sucht Fürsorge und sie ist mitunter schlichtweg darauf angewiesen. Das ist die Liebe eines Kindes zu seiner Mutter und zu seinem Papa. Und niemand wird je einem Kind vorwerfen, dass es egoistisch ist, weil es die Mama liebt dafür, dass sie für ihn sorgt. Die bedürftige Liebe gehört zu uns Menschen dazu. Das ist unsere Würde, dass wir angewiesen sind, geliebt zu werden. Dass wir es brauchen, von Mama und Papa geliebt zu werden. Das brauchen wir, das ist unsere Würde. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Menschen ihre Gaben zu meinem Guten einsetzen. Ich bin darauf angewiesen, dass andere die Wahrheit über mich lieben und nicht ein Wunschbild über mich. Da wird's wirklich bissig. Liebe ich ein Wunschbild von einem anderen Menschen oder die Wahrheit über ihn? Ich brauche es, dass andere mich so lieben, wie ich bin. Das ist ein wesentlicher Teil der Menschlichkeit und da ist nichts Verwerfliches dran. Natürlich kann das ganz schnell in die falsche Spur geraten. Es kann schnell zu einer begehrenden, einer selbstsüchtigen Liebe werden. Aber dann hört es auf, Liebe zu sein. Wir brauchen aber bedürftige Liebe. Ich habe sogar im Wesen Gottes etwas davon, gemeint zu entdecken. Weil Gott hat sich selbst in eine Gemeinschaft gestellt. Offenbar ist er bedürftig nach Miteinander. Deshalb lebt er in einer Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er hat keinen Mangel, weil er hat sich selbst versorgt mit dem, was er ist. Er hat sein eigenes Bedürfnis gestillt an Gemeinschaft. Aber vor allem, ihr Lieben, sehen wir nachher an Jesus, dem Mensch gewordenen Gott, sehen wir etwas über diese Bedürftigkeit. Jesus selbst als Mensch war abhängig vom Vater, lebte aus der Gemeinschaft mit seinem Vater, war absolut angewiesen auf ihn. Und wir sehen auch, dass Jesus andere Arten von bedürftiger Liebe hatte. Der war angewiesen darauf, dass seine Freunde um ihn herum waren und auch ihn versorgten. Er ging gerne auch zu Martha und Maria und ließ sich verwöhnen von der guten Küche. Er sah die Frau am Jakobsbrunnen und sagte, ich habe Durst. Und eines der letzten Worte am Kreuz war auch, ich habe Durst. Jesus als Mensch hat uns vorgelebt, dass bedürftige Liebe zutiefst zu uns dazugehört. Wobei natürlich die schenkende Liebe eher das Wesen Gottes ausmacht. Die bedürftige Liebe ist eher menschlich, die schenkende Liebe ist dann mehr Gott. Und da sind wir dann bei der zweiten Art von Liebe. Das ist nicht die, die aufnimmt, sondern die weitergibt. Das macht Gott aus. Er ist die Fülle, ihm mangelt nichts, er verschenkt sich. Und ihr Lieben, der Schöpfer hat sich selbst erstmal diese Welt geschenkt. Dann hat er diese Schöpfung dem Menschen geschenkt als Krone der Schöpfung und sagt, hier, genieß es, verwalte es. Dann hat Gott dem Menschen sein Vertrauen geschenkt und hat darauf hingearbeitet, dass der Mensch ihm sein Vertrauen zurückschenkt. Gott hat von Anfang an sich verschenkt. Und das sehen wir dann nachher bei Jesus natürlich noch mal viel deutlicher. Der Vater schenkt sich Jesus und Jesus schenkt sich dem Vater zurück zum Wohl der Menschen. Dann ist Jesus bereit, sich auch den Menschen zu verschenken, indem er am Kreuz stirbt. Er zahlt den höchsten Preis dafür, damit es uns Menschen gut geht. Das ist Agape. Und dann schenkt der Vater uns Christus. Und mit Christus das Heil und mit Jesus auch den Heiligen Geist. Und wir sind einfach nur beschenkt. Agape heißt, dass Gott sich uns verschenkt. Und das Eigenartige an dieser Agape ist, wir können sie nicht kaufen. Man kann sie sich nur schenken lassen. Gnade, das macht Agape aus. Man kann sie nie verdienen. Man kann sie sich nur schenken lassen. Und das ist natürlich ein großer Teil unserer Jahreslosung, diese schenkende Liebe, dass wir zum Wohl anderer Menschen durch das Jahr gehen, dass wir so leben, dass Menschen um uns aufleben, ihr Lieben. Das finde ich eine gute Frage, die wir mitnehmen dürfen. Leben Menschen um uns herum auf durch die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, wie wir mit ihnen umgehen? Geht es ihnen gut oder will ich eher, dass es mir gut geht? Also das bedeutet alle Ebenen der Liebe in der Familie, in der Partnerschaft, auf der Arbeit, wo auch immer. Das meint eben beides. Nun, wir haben beides gesehen. Wichtig ist, dass da eine gesunde Ausgewogenheit ist. Wir brauchen als Menschen eine gesunde Ausgewogenheit auch in diesem Jahr. Denn nur aus dem Schenken heraus kann Agape nicht leben. Nur aus dem Schenken heraus funktioniert das nicht. Wir sind und bleiben bedürftig und wir brauchen es, selbst geliebt zu werden. Ihr Lieben, das ist ganz eine wichtige Entdeckung. Nur geliebte Menschen können lieben. Nur geliebte Menschen können wirklich lieben. Und das Gegenteil stimmt genauso. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen andere. Und die Erfahrung zeigt, dass ein Mangel an Liebe und Wertschätzung tiefste Verletzungen und sogar psychische Störungen auslösen kann bei Menschen. Und man weiß, dass viele Gewalttäter im Grunde zutiefst verletzte Menschen sind. Das heißt, wir alle brauchen es, mit Liebe beschenkt zu werden, jeder von uns. Und wenn wir schon von Gewaltprävention reden, dann ist diese Jahreslosung ein ganz wesentliches Mittel dazu. Gewaltprävention ist geliebt werden und Liebe. Das ist die beste Prävention der Aggression und der Gewalt, die wir auch bei uns in Meran, auch in Südtirol dringend brauchen. Das Thema wird immer größer. Das heißt also, wir brauchen eine Ausgewogenheit. Wir können nicht nur schenken, aber wir dürfen auch nicht nur empfangen, denn eine nur empfangende Liebe wird egoistisch, macht sich selbst zum Maßstab aller Dinge, wird narzisstisch, wird egozentrisch. Das heißt, wir brauchen eine Ausgewogenheit. Unverschämt verschenken und genauso unverschämt empfangen. Darin liegt unsere Würde. Ich frage mich, wie unsere Welt am Ende dieses Jahres aussieht, wenn nur ein kleiner Teil, angefangen bei dir und mir, sich diese Jahreslosung zu Herzen nimmt. Wie anders könnte die Welt sein? Erlaubt mir noch einen Exkurs, den ich hier einbauen muss. Und zwar, das sind zwei Texte, die ganz wichtig sind in der Heiligen Schrift, zu diesem Thema. An dem einen war ich im letzten Jahr öfters auch schon, und das ist das Schma Israel. Wisst ihr, was für ein Glaubensbekenntnis die Juden morgens und abends beten, zu Beginn eines Jahres, zum Abschluss eines Jahres? Was das erste Gebet ist, das ein jüdisches Kind lernt, und das letzte, was ein Jude vor dem Sterben betet? Schma Israel. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, all deiner Kraft. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Wort. Und natürlich würden wir sofort sagen, in uns, so der Fromme in mir würde sagen, ja, natürlich, Daniel, liebe den Herrn und gib dein Bestes. Verschenke dich an Jesus, an Gott. Aber ich glaube, dass hier zutiefst etwas anderes gemeint ist. Ich glaube, zutiefst ist unsere Liebe zu Gott, ihr Lieben, eine bedürftige Liebe. Ich liebe Gott, indem ich ihn unverschämt nötig habe. Ich liebe Gott, indem ich mich unverschämt lieben lasse von ihm, mich beschenken lasse von ihm. Das ist, glaube ich, das Geheimnis von diesem Schma Israel. Warum beginnt es mit Hören? Höre Israel. Hören ist empfangen, ist nicht reden. Reden ist schenken, hören ist empfangen. Höre Israel, Dein Leben lebt davon, dass du dich von Gott beschenken lässt, mit seiner Liebe dich füllen lässt. Und dann ein zweites Wort, das kommt aus dem heraus. Jesus ist ja mal gefragt worden, was ist denn das höchste Gebot? Und wir wissen, seine Antwort ist das Doppelgebot der Liebe aus Matthäus 22. Matthäus 22, das Doppelgebot der Liebe. Und er sagt, das höchste Gebot von allen ist, und was sagt er? Als Jude überhaupt nicht überraschend. Als Sohn Gottes auch nicht. Schma Israel. Er verweist auf das Schma Israel und sagt, das oberste Gebot, das Wichtigste von allem ist, dass wir Gott hören und ihn lieben, von ihm empfangen und uns von ihm lieben lassen und ihn zurücklieben. Das ist das höchste Gebot. Und dann sagt er, das zweite ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt also, diese beiden Texte, die dürfen wir nicht übergehen, denn das braucht es, dass ich mich zuerst in diesem Jahr unverschämt von Gott lieben lasse und dann unverschämt mich verschenke an meine Mitmenschen, ihr Lieben, wo auch immer ich ihnen begegne und was sie brauchen. Dass ich auch lerne, die Wahrheit über die Menschen um mich herum zu lieben und nicht mein Wunschbild. Oh, das ist meine Lektion. Die Wahrheit der Menschen um mich herum lieben und nicht mein Wunschbild von ihnen. Dass ich mich mit meinen Stärken und Ressourcen verschenke und sie nicht für meine eigenen Zwecke einsetze, sondern für die anderen. Dass Menschen um mich herum aufleben. Und das funktioniert nur, wenn ich mich zuerst füllen lasse mit der einen Liebe. So wie der Jordan übrigens in zwei Gewässer fließt. Ihr wisst das Bild, ihr kennt das Bild. Das gleiche Wasser fließt in den See Genezareth. Und fließt wieder raus. Deshalb ist der See Genezareth voll mit Leben. Super Fische, der Petrusfisch. Und der mit dem Pharisäerpilz gemeinsam, ich sag's euch, großartig. Der See Genezareth ist voll mit Leben, weil er empfängt und weitergibt. Das gleiche Wasser fließt in das Tote Meer. Und das Tote Meer trägt seinen Namen zurecht. Es ist tot, ohne Leben, weil es nichts von dem, was es empfängt, abgibt. Da, wo ich die Liebe Gottes nur empfangen will, aber sie nicht im gleichen Maß verschenke, sterbe ich innerlich ab. Stirbt auch mein geistliches Leben, stirbt meine Liebe ab. Und das natürlich, dieses Empfangen und dieses Weitergeben, ihr Lieben, das feiern wir gleich dann im Abendmahl auf wunderschöne Weise, dass wir Brot und Wein zu uns nehmen und damit sagen, wir brauchen es, dass wir die Liebe Gottes aufnehmen, damit wir dann auch in diesem Jahr diese Liebe weitergeben können. Wir leben aus dem, was wir im Abendmahl empfangen. Da kommen wir an den Höhepunkt des Ganzen. Zwei abschließende Aspekte noch von der Liebe, die ich euch hoffentlich noch mitgeben darf. Ein vorletzter Aspekt. Da geht es um eine wichtige Unterscheidung noch einmal. Und das ist das, was ich dem Dietrich Bonhoeffer verdanke. Der unterscheidet zwischen seelischer und geistlicher Liebe. Wir dürfen diese Arten der Liebe nicht verwechseln. Sie gehören alle zusammen, aber geistliche Agape-Liebe ist nicht gleich seelische, menschliche Liebe. Und was macht die christliche Agape-Liebe aus, ihr Lieben? Christus. Wir lieben andere nicht um des anderen Willen, sondern um Christus Willen. Das ist ganz wichtig. Ich liebe meine Mitmenschen nicht, weil sie sind, wer sie sind, sondern weil Christus sie liebt und ich sehe sie mit den Augen Jesu. Und das ist völlig egal, wer sie sind, Freund oder Feind, sympathisch oder nicht sympathisch, ob mich etwas zu ihnen hinzieht oder nicht. Ich liebe nicht um deinetwillen, sondern um Christi willen. Es geht immer über diesen Umweg über Jesus, ob Menschen auf Wellenlänge sind oder nicht. Ihr Lieben, das ist auch in der Gemeinde wichtig. Das Geschenk unserer Gemeinschaft ist ein geistliches Geschenk. Es ist geistliche Gemeinschaft. Wir müssen einander weder nah sein noch mögen. Wir sind in Christus verbunden, ihr Lieben. Und deshalb ist manchmal auch nicht das Gespräch miteinander das Wesentliche der Liebe, sondern das Gespräch übereinander, wie Bonhoeffer sagt, bevor du mit deinem Mitchristen über Jesus redest, wie viel hast du mit Jesus über deinen Mitchristen geredet? Gebet füreinander ist ein zentraler Ausdruck der Liebe. Und diese Agape, ihr Lieben, die schafft manchmal auch Distanz. Das hält sie aus und sie weiß sogar, dass das manchmal wichtig ist. Also, dass wir uns mögen, dass wir uns alle lieben und mögen, das ist ja wunderschön, aber es ist keine geistliche Liebe. Geistliche Liebe ist, dass ich dich liebe um Christi willen, ob du nun mein Freund bist oder nicht. Und dann ein letzter Aspekt. Diese Liebe, von der wir reden heute Morgen, die kriegen wir nicht ohne die Barmherzigkeit. Denn eins ist doch wohl logisch. Wenn wir das hören, da ist doch das Scheitern vorprogrammiert, oder? Bei mir auf jeden Fall. Das Scheitern ist vorprogrammiert. Und ihr Lieben, ich will euch sagen, das steht in keinem Widerspruch zur Agape. Es steht in keinem Widerspruch. Denn da, wo wir scheitern an unserer eigenen Liebe für andere Menschen, da ist das eine Einladung der bedürftigen Liebe, sich umso mehr von der Vergebung beschenken zu lassen. Mein eigenes Scheitern, ihr Lieben, ist eine Einladung meiner bedürftigen Liebe, sich beschenken zu lassen mit Vergebung und Erneuerung. Und am Scheitern wachse ich. Am Scheitern lerne ich, dass ich mich von dieser Liebe ernähren muss. Deshalb ist das Scheitern Teil dieser Agape auch 2024. Denn wir werden umso mehr verstehen, dass wir bedürftig sind, geliebt zu werden, dass Menschen geduldig sind mit uns. Das brauche ich. Das ist meine Würde übrigens auch als Mensch. Das ist das eine. Und das Scheitern anderer Menschen ist eine Einladung der schenkenden Liebe, dass wir da noch manches weiter schenken dürfen. Ihr merkt also, das Scheitern, das ist kein Widerspruch zur Liebe, zu dieser allumfassenden Liebe, mit der wir in das Jahr gehen dürfen. Und es ist am Ende letztendlich eine Baustelle. Ja, es ist und bleibt eine Baustelle und wir werden uns durch dieses Jahr hindurch arbeiten, nachverdauen und werden eine Menge lernen. Und wisst ihr, ein Großteil dessen, was über die Liebe zu entdecken ist, ist unter der Erde, ist noch nicht sichtbar. Wir haben heute Morgen so ein paar Dinge angeschaut. Am Ende des Jahres werden wir um vieles mehr wissen über das Phänomen der Liebe. Ja, das war heute Morgen etwas mit Tiefgang, etwas Stoff dabei, natürlich. Aber die Liebe ist so ein großes Phänomen, dass wir 2024 und noch viele Jahre darüber hinaus brauchen, um dieses Phänomen zu entdecken und darin zu wachsen, in der bedürftigen und in der schenkenden Liebe. Und Herr Jesus, wir wollen in deinem Namen Danke sagen für dieses Wort, das uns und vielen, vielen Christen weltweit gegeben worden ist für dieses Jahr. Und Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass du uns nicht mit diesem Wort allein lässt, sondern dass du uns das Modell geworden bist für diese Liebe. Herr Jesus, du hast mir vorgelebt, was es bedeutet, Mensch zu sein, auch in dem, dass ich Liebe bedarf. Danke, dass du dich hast beschenken lassen von deinem Vater, von anderen Menschen, von deiner Mama und deinem Papa, von Freunden. Und du hast unverschämt deine Würde ausgelebt, indem du einfach bedürftig warst in dieser Liebe. Und Herr Jesus, danke, dass du genauso auch Modell geworden bist für diese schenkende Liebe. Du hast gezeigt, was es bedeutet, sich zum Wohl der anderen zu verschenken auf eigene Kosten. Herr Jesus, und so möchten wir von dir leben und mit dir durch dieses Jahr gehen. Erinnere uns und beschenke uns mit dem, dass wir wissen, wo und wie sich diese Liebe auch durch das Jahr in den verschiedensten Situationen anwenden lässt. Danke, dass wir mit dir und deinem Heiligen Geist rechnen dürfen, der uns beschenkt ist. Und danke, dass wir ihn unverschämt weiterschenken dürfen an eine Welt, die nichts mehr braucht als dich und diese Liebe. Amen.